Willkommen zum Digitale Gründer Podcast, dein Podcast für Gründung als Programmiererin und Programmierer. Mein Name ist Simon Frey und heute zapfen wir das Wissen von meinem Gast Dominik Raute, dem CTO von Just Watch, an. Speziell geht es um die Themen, wie Dominik auch sich auch in dieser ungewöhnlichen Konstellation von einem Gründerteam mit 5 Leuten zurechtgefunden hat, was da für Vor- und Nachteile sich ergeben haben und wie seine Lebensgeschichte bis dahin verlaufen ist, bis er da als CTO zu Just Watch gekommen ist und wie Just Watch von Anfang an auf Internationalisierung gesetzt hat und sich dadurch einen Wettbewerbs- und Marktvorteil schaffen konnte. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Episode. Ich hoffe, ihr könnt von Dominiks Erfahrungsschatz und Wissen profitieren und damit auf eurem Gründungsweg besser vorankommen oder überhaupt erst starten. Welche Musik würde laufen, wenn du zu einem Boxmatch einläufst? Also was würde im Hintergrund gespielt werden?
Ich glaube, ich bin ein Kind der 90er Jahre mit Ulla Kock am Brink. Da wäre ich tatsächlich bei, was war das, die 100.000 Mark Show, die, ich kenne das Lied nicht mehr.
Final Countdown?
Genau, richtig.
Ganz klassisch.
Sehr, sehr klassisch. Ja. Nee, macht Spaß. Also besser als ein Trauermarsch.
Wie ist es, wenn du arbeitest? Arbeitest du gerne mit Musik auch? Hast du das, dass du sagst, kannst du dich da besser konzentrieren und welche Musik läuft denn dann da?
Das ist sehr, sehr interessant. Das ist ein bisschen schwierig bei mir. Ich bin tatsächlich ausgebildeter Musiker und das ist auch quasi meine Passion, was ich jahrelang gelernt habe. Und mein Problem da ist tatsächlich, dass ich so viel mit Musik mache, dass ich die im Hintergrund anfange zu dekonstruieren. Also wenn ich tatsächlich Musik höre auf Arbeit, da gehe ich mit der Musik mit und dann analysiere ich die Harmonien und die Melodien und die Kompressor-Settings und alles. Dann kann ich mich nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren. Das ist so ein bisschen das Problem. Deswegen höre ich eigentlich relativ selten Musik. Und wenn ich was mir auf die Ohren tue, dann muss ich peinlicherweise zugeben, habe ich mir da so eine kleine Audiomontage gemacht aus braunem Rauschen und Regen und Staubsauger. Das klingt ein bisschen komisch, ist aber unglaublich beruhigend.
Bisschen so wie Noisly, gibt es auch die Homepage.
Ja, genau so. Da kann man auch diese Montagen machen und so weiter. Und das ist ganz gut, weil es dann auch so alles mögliche an Gesprächen und so maskiert. Und ist ganz gut.
Du hast gesagt, du bist ausgebildeter Musiker. Ich würde auch gerne da in dem Zug ein bisschen auf deinen Werdegang hier eingehen. Was hast du, also was für ein, wir sind jetzt gerade in deinem Wohnzimmer, hier steht eine Gitarre rum, dahinter ist noch ein Keyboard irgendwie, hier steht noch ein Klavier. Was für Instrumente spielst du alles und was hast du da auch deine professionelle Aufbahn schon gemacht und wie bist du dann letztendlich zu Just Watch, wo du jetzt bist, als CTO, also wirklich ein ganz anderer Bereich, sehr technisch, auch auf die Film, auf dem Filmbereich. Wie bist du da hingekommen?
Das ist eine lange und spannende Geschichte. Ich bin tatsächlich, die einzige Ausbildung, die ich jemals fertig gemacht habe, ist, ich bin ausgebildeter Kirchenmusiker. Das ist immer ein schöner Einsteiger in Interviews, wenn mir Leute sagen, ich habe mein Studium nicht fertig gemacht oder so. Ich so, okay, richtig, kriegen wir alles hin. Also tatsächlich habe ich relativ früh angefangen mit Musik. Mit 6 Jahren habe ich Klavierunterricht bekommen und den Rest habe ich mir eigentlich so aus Interesse nebenbei selber beigebracht. Ein Klavier kann man immer schwer zum Lagerfeuer auf dem Rücken nehmen, deswegen habe ich mir irgendwann so ein bisschen Gitarre beigebracht. Gitarre ist ja fast das gleiche wie Bass, da macht man irgendwie so Bands, ist so jugendlich, spielt auch mal ein paar Sachen auf dem Schlagzeug. Kirchenorgel habe ich tatsächlich noch richtig gelernt, die Königin der Instrumente. Und dann wollte ich auch Filmmusik studieren. Ich war immer ein großer Fan von Hans Zimmer. Bin nach Berlin gegangen, um da quasi aufzublühen und bin an der UDK, habe die Aufnahmeprüfung versucht, bin mit Pocken Trompeten gescheitert. Habe mich auch sehr, sehr zurückgesetzt. Ich habe gesagt, okay, irgendwas mit Musik willst du weitermachen. Habe Musikwissenschaft dann angefangen zu studieren. Das war aber sehr, sehr weit weg von der Praxis. Also damals kommt man in Berlin anfangen, Musikwissenschaft zu studieren, ohne NC, ohne ein Instrument zu spielen oder gar Noten lesen zu können. Und es war genau das. Und,
also zu low-level auch von den Leuten, die da waren, die sagen, ich mache zwar Musikwissenschaften, weil den Rest...
Also es ist eher so über die Meinung Adornos zur Musik in Spanien vor 1500 zu philosophieren, als tatsächlich irgendwas Praktisches. Da konnte ich auf jeden Fall nicht weitermachen und habe dann irgendwann gesagt, okay, mit Musik kommst du irgendwie scheinbar nicht weiter. Wendest du dich meiner alten Leidenschaft eigentlich zu. Ich habe immer viel Computer geschraubt, so meine Sachen selber zusammengebaut, teilweise irgendwie noch Stromversorgung an Platinen angelötet und so ein Kram. Also wirklich so richtig handwerklich. Und das hat mich immer interessiert. Und dann dachte ich so, okay, nimmst du halt Technik und habe umgesattelt auf physikalische Ingenieurwissenschaft, also fast das Gleiche.
Klar.
Und
das hat mit Wellen zu tun.
Und ja, habe ein bisschen an der TU studiert. Das hat allerdings alles zum Schluss aus vielen Gründen nicht funktioniert. Ich habe es aufgegeben, habe dann nochmal in Düsseldorf ein paar Semester Medientechnik hinterher geschoben. Und das hat auch nicht besonders gut funktioniert tatsächlich. Aus heutiger Sicht kann ich sagen, ich bin einfach ein viel zu praktischer Lerner. Also mich hat diese ganze Theorie an der Stelle wirklich überhaupt nicht gepackt. Und ich habe während des Studiums unglaublich viele Projekte gemacht. Ich habe Filme gedreht, ich habe mich danach auch als Medientechniker mit einem Freund selbstständig gemacht. Viele Sachen. Das hat auch nicht funktioniert. Also stand ich mehr oder weniger so ein bisschen auf der Straße mit drei abgebrochenen Studien. Und das war auch so mit die schwerste Zeit in meinem Leben, wo ich so dachte, okay, was machst du jetzt? Wie geht's überhaupt weiter? Und dann habe ich zum Glück über Kontakte einen Job bekommen, tatsächlich im Support von einer Werbefirma, wo quasi meine professionelle Laufbahn auch losgegangen ist. Und ja, da ging es dann weiter so mit 26. Und ich bin erstmal im nicht-technischen Support gelandet, wirklich 24-Stunden-Support. Das war auch sehr gut so für die Entwicklung von Demut, so abends Spätschichten, Nachtschichten, Frühschichten, morgens wirklich dann pünktlich im Büro zu sein. Und das hat mich dann auch wirklich, wirklich ein bisschen geprägt. Und dann bin ich in den technischen Support gekommen. Das hat mir auch tatsächlich eine ganze Menge mehr Spaß gemacht und habe angefangen, mehr oder weniger relativ schnell meinen Job weg zu automatisieren. Also
was mit Tim Ferriss 4-Stunden-Woche
so ungefähr. Also ich hab angefangen, die ganzen Sachen so ein bisschen zu durchblicken und mich gefragt, was macht die hier eigentlich so, und bin von einem aufs andere, damals mit AutoHotkey, das ist wirklich so eine Windows-Scripting-Sprache, habe ich angefangen, die Betriebsabläufe alle wirklich so zu machen. Und das Schöne war, mein Chef hat irgendwie gar nicht so, meinte so, mach mal. Und ja, das war ziemlich cool. Und dann war ich in der Werbemittelautomatisierung, habe die ganzen Werbemittelabnahme zum großen Teil durchautomatisiert. Und dann
wenn jemand nicht weiß, was Werbemittel sind.
Werbemittel ganz klassisch, Banner, das so Newsletter, die alle verlinkt, vertrackt werden mussten. Mhm. Und
also auch schon Conversion getrieben und
genau, also an der Stelle, das waren Affiliate-Netzwerk, ein ziemlich großes, und die haben schlichtweg Affiliate-Marketing, also Partner-Marketing gemacht, und wir mussten halt sicherstellen, dass die Werbemittel halt alle funktioniert haben, um diese Conversions durchzutracken. Und ja, saß ich da, und nach einem Jahr kam dann mein Chef vorbei und meinte so, ja, eigentlich hast du deinen Job wegautomatisiert, also kannst jetzt gehen oder ins Engineering-Team wechseln. Ich so, ja, wechsle ich mal lieber ins Engineering-Team.
Ja.
Und ja, das war tatsächlich eigentlich der Startschuss für meine professionelle Laufbahn oder Karriere als Programmierer. Und ja, bin dann im Engineering-Team gelandet, habe noch ein paar coole Sachen da gemacht. Da habe ich auch das erste Mal das Start-up-Leben an der Stelle mehr oder weniger kennengelernt, als der Laden von Axel Springer dann gekauft wurde. Mhm. Und so die typischen Prozesse passieren, die dann so passieren, wenn so ein Kauf dann auch durch ist. Es wurde halt dann doch, am Anfang kommen alle und sagen, es wird nichts sich ändern, und dann ändert sich natürlich so langsam alles, und jede Gehaltserhöhung und so muss natürlich dann gerechtfertigt werden. Und dann, also ich bin natürlich relativ schnell nach oben geschossen und habe auch gesehen, wie ich wirklich für die Firma an der Stelle Wert schaffe. Mhm. Und das wurde nicht wirklich honoriert, und da habe ich dann auch irgendwann gesagt, okay, mit dem, was ihr jetzt angekommen seid, gucke ich mich tatsächlich nochmal um. Mhm. Und habe ich mich ein bisschen umgeguckt und habe dann ein sehr kleines Startup gefunden, die bereit waren, mich trotz meines kompletten Mangels an Erfahrung als Chefarchitekt einzustellen. Mhm. Und ja, da war ich relativ dankbar, weil ich durfte da wirklich mal 3-4 Jahre alles falsch machen, was man so falsch machen kann.
Ich glaube, man muss dazu sagen, wir reden gerade über AdMob, oder?
TradeMob.
TradeMob,
genau. Richtig, das war eigentlich eine ziemlich, ziemlich coole Zeit. Ich habe unglaublich viel gelernt, sowohl über Technik an sich, Systemarchitektur, was so ein bisschen mein Steckenpferd ist, auch technisch, als auch eben über Firmen, über Startups, über den Zyklus, der so dahinter steht, und auch eben, wie Positiv- und Negativspiralen sich in der ganzen Motivation tatsächlich dann auszahlen. Das war eine super spannende Erfahrung, wirklich von 10, 15 Leuten in einem Büro gequetscht zu 120 Leuten wirklich zu explodieren. Mhm. Und dann tatsächlich wurde es eine sehr, sehr schwierige Zeit und dann bin ich auch gegangen. Mhm. Und hatte einen kleinen Aufenthalt noch bei MyVideo, Tochter der ProSiebenSat.1 damals schon. Und bin da auch nochmal als leitender Systemarchitekt eingestellt worden, um im Grunde die Videoplattformen weiterzuführen. Das war sehr interessant, weil ich mehr oder weniger vom Burnout so ein bisschen in den Burnout rein bin und habe dann auch wirklich gesehen, okay, so eine wirklich eine Laufbahn in einem sehr großen Konzern ist genauso, wie man sich eine Laufbahn in so einem sehr großen Konzern vorstellt. Das ist viel Leute überzeugen, Kompromisse eingehen, hinterher Dinge rechtfertigen, die man selber so nicht gebaut hätte. Und während dieser Zeit und kurz davor hatte David, unser CEO, immer mal wieder bei mir angeklopft und mich gefragt, ob ich denn Lust hätte, was Eigenes zu gründen. Und das war eigentlich so ein bisschen die Geburtsstunde von JustWatch. Cool. Da passierte dann Folgendes. David ist zu mir angekommen mit einem, muss ich sagen, aus heutiger Sicht exzellenten Pitch-Deck. Also ich habe selten gesehen, dass jemand wirklich so gut vorbereitet hat, die Idee, die er selber bauen will. Also die meisten Leute sagen, hey, ich will irgendwas gründen und sind entweder ein BWLer, der keine Ahnung von Technik hat, oder ein Techie, der nicht weiß, wie man ein Business aufbaut, oder halt einfach ein paar Kumpels aus dem Studium, das ist so der Klassiker. Und manchmal wird da auch was draus, aber ich habe selten gesehen, dass sich jemand so unglaublich viele Gedanken gemacht hat, schon vor einer Firmengründung. Und das hat mich auch sehr, sehr überzeugt. Allerdings auch nicht genug. Das Problem war damals, dass ich schlichtweg nach dieser ganzen Zeit auch selber ein bisschen Luft und ein bisschen Pause brauchte. Und zu der Zeit wurde meine erste Tochter auch geboren. Und das war natürlich so die Zeit, in der sehnt man sich ein bisschen nach Sicherheit, da sehnt man sich auch nach Geld zum Ausgeben, nach einfach mal so ein bisschen verschnaufen. Und das war das, was ich in einem Konzern dann tatsächlich erleben konnte auch. Aber es hat mich einfach nicht angezeigt. Ich wollte immer ein bisschen mehr erreichen und von daher habe ich meiner Frau gesagt, wie sieht's aus? Ist doch eine gute Idee. Und sie meinte so, bist du komplett irre?
War natürlich die Antwort, die du hören wolltest.
Richtig. Und dann bin ich auch zurückgegangen zu David, habe ihm abgesagt. Und er hat es aber nicht sein lassen. Ich glaube, da war tatsächlich schon so ein bisschen was, das hatte einfach sein sollen. Das Schöne war, David hatte an der Stelle nicht nur Geduld, sondern auch einen ziemlich langen Atem und einen ziemlich langen Plan. Also er hat das alles sehr, sehr gut vorbereitet und sich die Gründer über ein Jahr hinweg zusammengesucht für das, was wir davor hatten. Und naja, nach 11 Monaten war es dann auch so weiter, meinte meine Frau, sag mal, also bevor wir Probleme bekommen, du musst einfach machen, was dich glücklich macht, ansonsten sind wir nicht glücklich und dann machst du jetzt einfach, was dich glücklich macht. Und dann bin ich ins kalte Wasser gesprungen und habe mit ein paar exzellenten Leuten die Reise unternommen, einfach ein eigenes Unternehmen zu gründen. Das ist eigentlich so, denke ich mal, der Aufhänger und auch der Start für die Story. Ich habe gehört, du wolltest dich heute ein bisschen über Internationalisierung unterhalten. Und
auch, ja.
Denk mal.
Bevor wir da einsteigen, ich glaube, es ist erstmal noch wichtig, dass du in deinen Worten beschreibst, was JustWatch für dich ist. Ich werde es im Intro auch haben, aber so ein bisschen, was kann man damit machen? Die verschiedenen Geschäftsbereiche auch. Einfach weil, wenn unsere Hörer das nicht hören, ich habe auch vorher schon ein paar Freunde gefragt, oh, ich freue mich voll, ich kann Dominik von JustWatch interviewen. Mhm. Und dann war so, okay, kenne ich gar nicht. Und dann muss ich erst ein bisschen erklären, was das ist. Deswegen, wie würdest du den Hörern erklären, was JustWatch macht?
Ich sag mal so, bis heute oder bis zur Zeit, wo sich das demnächst auch noch ein bisschen ändern wird, war der Claim eigentlich relativ klar, was die Endkunden angeht. Und das ist, wir sind die Streaming-Suchmaschine im Internet. Also der Spiegel hat es mal sehr schön in seiner Printausgabe auf den Punkt gebracht, JustWatch ist die Hör-zu des 21. Jahrhunderts. Also ohne die Diätrezepte und alles andere. Aber ansonsten kann man bei uns einfach gucken, wo was läuft. Netflix, Amazon Prime und vor allen Dingen eben auch Kombinationen. Das ist das, was mit der größte Use Case ist. Viele Leute gucken entweder Prime oder Netflix, gerade in Deutschland, weil es halt kostenlos dazu ist. Und wenn man einfach wissen will, was gibt's jetzt eigentlich Neues, was kann ich jetzt eigentlich gucken auf allen meinen Providern, dann sind wir an der Stelle eben die schnelle Antwort und bringen eigentlich alles auf den Punkt und man kann dann den gemeinsamen Katalog durchstöbern, ein bisschen filtern und das ist das, was wir Konsumenten anbieten. Das sind wir dabei noch ein bisschen auszubauen, aber da darf ich noch keine Details zu nennen. Was wir der B2B-Seite, also quasi den Kunden, die hinterher auch das Geld bezahlen, anbieten, ist an der Stelle, dass wir genau diese Endkonsumenten kennen und ihren Filmgeschmack kennen. Mhm. Und das ist das größte Problem für, ich sag mal, Filmstudios. Die haben hinterher einen Film produziert für paar hundert Millionen Dollar im schlimmsten Fall und deren größtes Problem ist schlichtweg, Leute ins Kino zu kriegen, die dieses Geld wieder reinholen. Und diese ganze Kette ist unglaublich auf die Spitze konzentriert. Das heißt, eigentlich geht alles zum Schluss nur um das allererste Wochenende. Das erste Wochenende, das Boxoffice-Wochenende bestimmt die gesamte Verwertungskette von so einem Film. Also, wenn da irgendwie 20 Millionen Tickets verkauft werden, dann kommen die Kinoketten an und sagen, okay, das ist ein toller Film, den lassen wir länger laufen und reservieren mehr Plätze dafür. Damit ist insgesamt der Kinoerfolg größer. Und je größer der Kinoerfolg insgesamt ist, desto größer werden natürlich wieder die Rechte verkauft für TV, für Film etc. pp. Das heißt, es geht ähnlich wie im App-Marketing, wo ich vorher war, bei Trademark im Grunde um Push-Marketing. Das heißt, es geht darum, zu einem sehr kleinen, konzentrierten Zeitpunkt so viel Werbung wie möglich tatsächlich zu machen und dann aber auch relativ zielgerichtet. Das heißt, man will im Grunde die Leute erreichen, die diesen Film auch sehen wollen würden und auch ins Kino gehen. Also es geht an der Stelle eben um zwei Dinge. Es geht um Filmgeschmack und es geht auch um Kaufverhalten. Und das war das, womit wir direkt auch an den Markt gegangen sind. Also es war tatsächlich von Anfang an mit eingeplant, dieses Geschäftsmodell, dass wir gesagt haben, okay, wir haben an der Stelle, wir nutzen im Grunde die Möglichkeiten zielgerichteter Werbung, also der Schuh, der dich im Internet die ganze Zeit verfolgt, weil du ihn nicht gekauft hast, ja, und benutzen ihn aber in einer Art und Weise, die Endkunden eigentlich mögen. Also Trailer-Werbung ist hinterher Werbung, die ist, also wenn man einen Trailer sieht für einen Film, in dem man auch tatsächlich gehen wollen würde, ist das an der Stelle meistens eher ein Service sogar als Ablenkung oder sowas.
Habe ich einen ganz coolen Kick von einem Co-Gründer gelesen, auch irgendwie davor bei, ich glaube, bei Now war, also bei einer quasi einer Website, wo man online sich Prospekte durchschauen kann.
Und Kauft da.
Und selber meinte, wie kann das sein, dass wenn ich den Leuten eine E-Mail schicke, wo das Prospekt dann ist, das alles als Spam und schlimm und geh weg damit empfinden, aber auf eine Homepage gehen, wo ich mir Prospekte anschauen kann und da wie wild irgendwie durchklicken. Und dann auch halt quasi dieses Mindsetting zu haben, okay, wenn ich die Werbung auch sehen möchte, dann ist es irgendwie auch ist es Mehrwert für mich. Ich meine, ich kenne es mir selber offenmutig, du von dir auch, wenn teilweise gehe ich auf YouTube und schaue mir irgendwie dann 6 Clips von irgendwelchen Kinofilmen an, weil ich mir überlege, was kann ich in der Zukunft irgendwie schauen? Also wenn irgendwie eine richtige Stimmung dafür ist, ist auch diese Werbung gar nicht so aufdringlich wie dieser Schuh, der dich immer verfolgt, weil du dich gekauft hast.
Das ist tatsächlich, das ist eine sehr lange Diskussion, aber ich glaube, ganz zusammengefasst ist es das Geheimnis von Google und Facebook, das ist Relevanz. Also heute einen Baumarktprospekt in die Hand zu kriegen oder in den Briefkasten, den schmeiße ich einfach weg, obwohl ich den nächsten Tag im Grunde schon überlege, Mist, wo kriege ich denn jetzt meine Rasenkantensteine her? Und wenn ich dann zu Google gehe und irgendwie suche Rasenkantensteine in Altreto, dann finde ich tatsächlich Kauf da. Und das ist genau das, dann springe ich direkt in die Seite des Prospekts, der Rasenkantensteine in Altreto verkauft und dann ist es für mich relevant. Ich will mich nicht durch 1000 Seiten durchblättern von wirklich 99,99% Sachen, die ich in diesem Moment nicht brauche. Das tun ein paar Leute und das hat auch ganz gut funktioniert, aber zum Schluss ist es wirklich Relevanz. Und das ist das, was Facebook und Google eben sehr, sehr gut machen, trotz aller Kritik, die sehr berechtigt auch an diesem Unternehmen herrscht. Aber sowohl was die Werbung angeht, als auch bei Google im Grunde wirklich von Suchbegriff ausgehend die richtige Werbung oder 80-90% richtige Werbung zu schalten, ist im Grunde dann keine Werbung mehr, sondern Service. Also man bringt im Grunde die Leute zu den richtigen Dingen, die sie in dem Moment suchen. Und das ist das, was wir uns eben auch gedacht haben, dass wenn wir wissen, dass jemand tatsächlich wirklich sehr gerne Horrorfilme schaut, dann macht es auch tatsächlich Sinn. Das ist auch das, was unser Hauptgründer meinte. Also was ihn genervt hat, weswegen er dieses Unternehmen teilweise auch mitgegründet hat. Er ist ein totaler Filmfan und hat Filme im Kino gesehen, nicht gesehen, weil er schlichtweg nicht wusste, dass die laufen. Mhm. Und dann meinte er, also, das kann doch gar nicht sein, dass ich als Filmfan die Trailer dafür gar nicht angezeigt kriege, weil das war zu diesem Zeitpunkt auch schon relativ klar, lineares TV wird langsam verschwinden. Werbung im Kino ist natürlich auch einer der größten Treiber, aber im Grunde alle klassischen Kanäle altern so langsam weg und es muss halt sich einfach diese Filmwerbung, diese Trailerwerbung in ein modernes Medium verlagern. Mhm. Und das war im Grunde die Geburtsstunde für die Sachen, die wir ausprobiert und jetzt auch gebaut haben.
Mhm. Super spannend. Also das ist echt cool. Ich würde gerne eher gleich das zweite Thema anschauen, was wir vorhin besprochen haben, weil wir gerade schon dabei sind mit diesem ganzen personalisierte Werbung. Dass eben du auch, wenn man sagt, man sich mit dir online ein bisschen beschäftigt und so, du hast immer schon viel das Thema, dass du auch argumentierst in Diskussionen, irgendwie, dass jetzt Kanon und Tracking und vielleicht auch so eine Überwachung oder so vielleicht nicht so gut ist. In ein paar Sachen, die man von der Online-Situation mit Mobile Payment, so irgendwie ist der sarkastische Kommentar dazu gewesen, irgendwie, ja, was ist der Vorteil Mobile Payment? Ja, okay, es bekommt noch 6 Firmen mehr deine Daten, es ist mehr Service für dich, in Anführungszeichen. Aber du arbeitest eigentlich immer schon in Werbefirmen, die genau das machen, also wo das Geschäftsmodell ist, auch mit JustWatch, wo es eigentlich genau darum geht, die Nutzer zu verfolgen und irgendwie halt dann da das Bestmögliche anzuzeigen. Man kann es als Service titulieren, man kann es also, je nachdem, mit wem man redet, vermutlich als irgendwie Tracking, Überwachung titulieren. Wie vereinbarst du das und wie löst du das bei JustWatch, weil ihr nämlich da auch auf der Website groß stehen habt, dass es eben alles anonymisiert ist, pseudonymisiert, dass es eben kein ganz Personenbezug da ist.
Das ist ein total interessantes Thema, weil das ist natürlich, schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Das ist, auf der einen Seite bin ich tatsächlich, ich sag mal so, Open Source Enthusiast, Linux Hacker. Wir haben auch ein paar Open Source Projekte da draußen und bin selber durch alles, was ich gesehen habe, auch sehr, sehr kritisch natürlich. Das, was tatsächlich an Daten in gigantischer Menge verkauft und benutzt und viele anderen Sachen wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch mein täglich Brot. Und dadurch habe ich im Grunde den Anspruch, wenn ich es schon mache, das dann auch tatsächlich richtig zu machen. Da gibt es auch zwei Sachen. Es gibt auf der einen Seite natürlich wieder legal richtig. Da bin ich eigentlich ein großer Freund von GDPR gewesen, gerade von Nutzersicht, weil ich auch gesehen habe, wie es im Markt eine Welle hinterlassen hat, die auch viele von denen, die mit am schlimmsten agiert haben, dann auch tatsächlich sehr am härtesten getroffen hat. Also viele streiten sich tatsächlich über die Zweckmäßigkeit von solchen Gesetzen. Ich fand das zum Schluss sehr gut, auch wenn es uns persönlich wieder 2 Monate Zeit gekostet hat, auf jeden Fall, das dann auch noch mit zu implementieren. Viel wichtiger als den legalen Aspekt finde ich aber dann tatsächlich den ethischen und den moralischen Aspekt. Das ist eine Sache, die ist den meisten egal. Wenn man in unsere Werte reinguckt, steht da auch zum Beispiel, Unser Kernclaim ist im Grunde Learn and Deliver Value. Und da geht es im letzten Aspekt in Value tatsächlich darum, dass man nichts als Selbstzweck tut, sondern es muss ein bestimmter Wert sein. Und einer von den Sachen ist tatsächlich auch Business is always personal. Also dieses it's not personal, it's just business, das ist eine Sache, die funktioniert im Grunde überhaupt nicht. Man muss sich schon überlegen, man arbeitet zum Schluss tatsächlich mit Menschen. Und es ist nett in Analytics drauf zu gucken und sehen, wie man irgendwie 10 Millionen Unique User hat und das ist ein tolles Gefühl. Aber zum Schluss steckt hinter jedem Einzelnen von denen ein Mensch und die wollen nicht verarscht werden. Die wollen an der Stelle wirklich auch ernst genommen werden. Die wollen ein gutes Produkt haben und da hat man eine Verantwortung. Also da kann man sich nicht komplett rausreden. Und natürlich muss man an der Stelle sagen, gerade wenn man in der Ad-Branche unterwegs ist, arbeitet man da mit scharfen Werkzeugen. Also da gibt's viele Dinge, eben Cookie-Synchronisation, Third-Party-Cookies, viele Dinge, die da im Hintergrund ablaufen, wo man natürlich schaut, wer benutzt solche Werkzeuge, zu welchem Zweck werden sie eingesetzt. Und das ist gar nicht so einfach, weil es wirklich auch viele, viele sensitive Bereiche gibt, gerade wenn es eben um Finanzen und um Gesundheit geht, sind da Daten unterwegs. Ich kann es mir erstmal relativ gut damit rechtfertigen, dass wir sehr, sehr enge Grenzen gesetzt haben für uns erstmal, was das Produkt angeht. Das Schöne ist, dass Filmgeschmack in den meisten Grenzen, damit meine ich wirklich 95-99%, ein sehr harmloses Merkmal ist, dass wir zudem auch überall, wo wir können, aggregiert betrachten und sinnvoll betrachten, wo es tatsächlich um Audience Marketing geht, dass man wirklich sagt, Horrorfans oder Fans von romantischen Komödien etc. pp. Oder eben auch noch ein bisschen spitzer, also wirklich Manga-Fans von Serien aus den 90ern oder solchen Sachen. Auf der anderen Seite geht es tatsächlich darum, dass man versucht, möglichst Datenmüll oder Datenlecks gar nicht erst entstehen zu lassen. Mhm. Ich habe einen Talk gehalten auf einem Business Intelligence Workshop, beziehungsweise das war nicht meiner, das war einer von jemand anders, der dann der über Anonymisierung in Data Warehouses und so weiter geredet hat. Mhm. Der hat dann in die Runde reingefragt, wer von euch kann denn jetzt bitte zu jedem Zeitpunkt jedem eurer Mitarbeiter Zugriff zum Data Warehouse geben und da stehen keinerlei sensible Daten drin. Mhm. Und ich war einer von drei Leuten in diesem gesamten Raum, die Hand gehoben haben, weil ich ganz genau wusste, wir haben da keine persönlichen Daten drin gespeichert. Wir haben da keine Kreditkarten, keine Namen, keine E-Mail-Adressen. Sämtliche Nutzerdaten sind an der Stelle hochgradig abgekapselt. Das sind wirklich Sachen, mit denen wir sehr, sehr vorsichtig an der Stelle umgehen. Uns geht es an der Stelle wirklich um den Service, uns geht es an der Stelle um den Filmgeschmack. Und tatsächlich denke ich immer mal wieder darüber nach, wie es ist, tatsächlich mit solchen Werkzeugen umzugehen, ob es nicht tatsächlich besser wäre, solche Dinge ganz zu verbieten. Ich bin mir dabei mit mir immer noch sehr, sehr uneinig, weil es hat natürlich auch eine ganze Ecke Wert für alle Seiten. Wenn ich jemanden an der Stelle nicht retargeten und das Verhalten nicht nutzen kann, kann ich ihm an der Stelle natürlich dementsprechend auch diesen Trailer nicht anzeigen. Und dann sind wir wieder da am Anfang zurück. Ich sehe dieses Feld nicht. Das ist allerdings eine Branche, die sich sehr schnell entwickelt und wo viel passiert. Also Third-Party-Cookies sind weiter am Zerbröckeln. Es wird auf Dauer eine ganze Ecke weniger von diesen Targeting-Möglichkeiten geben und wir springen gerade auch auf die nächsten Züge schon mit auf, was tatsächlich dann A, kontextuelle Werbung ist, sowohl auf unseren als auch auf anderen Plattformen und seiteninternes Tracking. Das heißt, wenn unsere Seite jetzt immer größer wird, macht es natürlich auch immer mehr Sinn, auf diesem Space dann auch Sachen zu machen und dann eben tatsächlich Empfehlungen anzuzeigen, die wieder relevant sind. Also, dass man auf Just Watch kommt und dann einen Filmtrailer direkt sieht, das lohnt sich immer mehr, je größer wir an der Stelle tatsächlich auch werden. Und tatsächlich an der Stelle keine harte und fixe Antwort. Ich bin selber mit Leib und Seele Datenschützer. Auf der anderen Seite bin ich auch Datennutzer und schaufle sie von A nach B.
Ja, was auch definitiv, also da willst du später ein bisschen auf eingehen, einfach von der Technik her. Eine Zahl gefunden online, dass ihr in Deutschland 11 Millionen Nutzerprofile habt. Heißt das, jeder Achte nutzt Just Watch oder kommen Leute mehrmals vor? Und wie beugt ihr das vor, dass Leute mehrmals vorkommen?
Okay, das wäre jetzt natürlich wieder schon fast 2 Stunden an Traktat. Man kann das nicht, also tatsächlich sprechen wir an der Stelle jetzt erstmal über Profile. Mhm. Ein Profil ist ein eindeutiges Profil. Mhm. Das heißt, wenn dieses Profil mehrfach wiederkommt, ist es kein neues Profil, sondern es ist das gleiche Profil. Dadurch, dass Leute aber auch andere Browser nutzen und Adblocker und auch viele andere Möglichkeiten, um sich zu schützen. Ich tue das selber auch und ich sehe da auch keinen Widerspruch drin, dass ich zum Beispiel Third-Party-Cookies teilweise abgeschaltet habe. Macht es natürlich wesentlich schwieriger, diese Profile eindeutig zu halten. Das heißt, wenn man da ehrlich dran geht, sind das eine ganze Ecke weniger Profile. Allerdings muss man da natürlich auch wieder mitrechnen, dass alle unsere Mitbewerber die gleiche Zählart haben. Ja. Soll heißen, wenn man dann sagt, okay, man hat weniger Profile, als man eigentlich hat, dann haben die anderen auch weniger, als sie eigentlich haben. Von daher muss man da tatsächlich eben durch diese mangelnde Identifizierung, wenn ich einen neuen Browser, wenn ich ein neues Gerät benutze, wenn ich das Handy und das iPad und den Desktop benutze, habe ich an der Stelle wieder drei verschiedene Profile. Das heißt, zum Schluss ist es doch mal nochmal eine, kann man da 30%, 40%, 50% abziehen, je nach Zählart. Aber es sind die Leute, die wir an der Stelle targeten können und die, denen wir an der Stelle Trailer zeigen können, ganz zielgerichtet.
Also das war nicht nur so eine Wahnsinnszahl, so 11 Millionen, so eben von 80 Millionen, die wir in Deutschland haben. Ihr habt ja auch mit Deutschland als euer Core-Market irgendwie angefangen, euch irgendwie von da aus weiterentwickelt
Und jetzt mittlerweile, wenn man eigentlich, also wenn die Hörer das jetzt noch nicht gemacht haben, könnt ihr das aber nebenher machen und es auch keinen Trailer schauen, aber nur die Homepage sich vor Augen führen. Wenn man euch auf die Homepage kommt, dann wird man erstmal empfangen mit einer großen Seite von, hey, du kommst an, anscheinend kommst du aus Deutschland, also in meinem Fall jetzt hat, aber wir haben auch noch hier x andere Sprachen und Länder. Erstmal, wieso diese Zwischenseite, das kenne ich jetzt irgendwie so aus dem Rest des Internets eigentlich nicht mehr, weil das, man bekommt eh mit, dass ich anhand meiner IP oder wie auch immer, ich komme aus Deutschland, wieso nicht gleich das Ganze auf Deutsch anzeigen oder auf die deutsche Plattform anzeigen und dann im Nachzug quasi jetzt, wie ging diese Internationalisierung von zustande, also wie habt ihr das hinbekommen, auch die ganzen technischen Aspekte würde ich dann danach noch ein bisschen einsteigen, aber erstmal, wieso diese Zwischenseite, was ist...
Das ist eine spannende Geschichte. Wir wollten die, wir haben immer mal diskutiert, die auch loszuwerden, weil es fühlt sich sehr, sehr witzig nach 90ern an.
Ja, so ein bisschen, sagen wir, so die Index-Dinger, so ja, jetzt klicken zum Reinkommen. So.
Genau. Die Sache ist die, und das ist auch wieder ein Teil von dieser Internationalisierung, da sind ein paar tatsächlich sehr starke Gründe dahinter. Das eine ist tatsächlich, dass Nutzer aus einem bestimmten Land nicht unbedingt diesen Katalog von diesem Land schauen. Also es gibt eine ganze Menge Expats weltweit, die tatsächlich die Kataloge von anderen Ländern schauen. Es gibt Leute, die sind in anderen Ländern. Es gibt auch Leute, denen das US-Angebot von Netflix oder Hulu eine ganze Ecke besser gefällt als das europäische Angebot und sich dann, ich sag mal, technische Mittel nehmen, um in die jeweiligen Länder zu kommen und dort Netflix zu schauen. Das ist eine Sache, die da wollten wir an der Stelle keine harte Schicht dazwischen legen, das zu verhindern. Das heißt, wir wollten letztendlich allen Nutzern weltweit die Möglichkeit geben, auf ihren Filmkatalog zuzugreifen und gleichzeitig auch auf die Filmkataloge von anderen Ländern, um sich auch tatsächlich mal anzuschauen, wie ist denn jetzt momentan das Angebot in Frankreich. Das ist auch für die Business-Seite relativ spannend, zu sehen, wie die sich die Kataloge von VOD in den Ländern unterscheiden, wie die sich entwickeln. Das heißt, wir nehmen an der Stelle jetzt erstmal nicht an, dass ein Nutzer aus einer bestimmten aus einem bestimmten Land kommt. Das ist ein Teil von dieser Webseite. Der andere Teil ist auch tatsächlich, dass es dass einer unserer größten Treiber Suchmaschinenmarketing ist. Mhm. Das kommt wieder aus der DNA von Kaufda. Du hast es eben schon gesagt, das ist eine sehr, sehr große SEO-Seite, die eben genau dieses Merkmal benutzt hat, Rasenkantensteine in Buxtehude, um sehr, sehr spezifische Landingpages dafür zu erstellen. Das heißt, wenn man dann auf eine Suchmaschine geht und genau diese Rasenkantensteine sucht, dann landet man auf der Seite, die Rasenkantensteine anbietet. Und genau dieses Prinzip haben wir uns im Grunde auch zugrunde genommen, um ein sehr, sehr großes Angebot eben pro Film, pro Land und auch pro Sprache rauszubringen, dass wenn du in deiner Sprache, in deinem Land, nach einem bestimmten Film plus Streaming Online plus Watch Now oder Watch Online suchst, dass du damit automatisch auf Just Watch landest. Und das ist bis heute im Grunde der größte Vertriebskanal, den wir haben und vor allen Dingen einer, für den wir nicht bezahlen müssen, weil wenn man sich das erstmal aufgebaut hat, und das ist ein sehr, sehr großes, komplexes Ding, wir haben über 1 Million Seiten im Google-Index momentan und das sind alles Leute, die eben durch Relevanz zu uns kommen. Und das ist wieder das gleiche Prinzip. Du hast im Grunde das Bedürfnis, einen bestimmten Film jetzt zu gucken. Du hast auch das Bedürfnis, an der Stelle ihn nicht illegal zu gucken. Sonst würdest du woanders hingehen. Und wenn du das dann bei irgendeiner Suchmaschine eingibst, landest du bei uns und machst das vielleicht einmal, machst das vielleicht zweimal und siehst dann die anderen Angebote, die wir noch haben und dass du bei uns immer siehst, was wo läuft und diese Kataloge, die ihr im Grunde durchgucken kannst. Und das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Vertriebskanal. Was wieder zurückkommt zu dieser Seite, es ist relativ schwer, die großen Suchmaschinen davon zu überzeugen, dass dieser Content tatsächlich kein Duplikat ist und in die richtigen Länder reinzubringen. Wenn man das falsch macht, hat man an der Stelle relativ schnell verloren. Das heißt, wir haben an der Stelle versucht, an der Stelle eben die Hauptlandingpage, also justwatch.com/, ganz neutral zu gestalten und da drauf im Grunde die Folder aller internationalen Seiten zu verlinken, sodass ein Suchmaschinencrawler direkt von dieser Seite ausgehend im Grunde alle Länderwebseiten abtastet. Wenn man an der Stelle versucht, so einen Redirect zu machen über GeoIP, das ist relativ Standard, dann kann das dazu führen, wenn man da nicht sehr, sehr, sehr vorsichtig ist, dass der Crawler, der ja selber eine Geo-IP hat, nicht den gesamten Katalog der Webseite durchsucht und damit auch bestimmte Folder dann vergisst, die dahinter nicht mehr indiziert sind. Und das wäre für uns natürlich der absolute Tod, weil dann ein ganzes Land zum Schluss gar nicht mehr über Suchmaschinen auf unsere Webseite kommen würde. Und deswegen haben wir diese Webseite erstmal sehr, sehr lange bis heute so gelassen und machen das stattdessen lieber explizit, dass der Nutzer draufkommt und auf jedes Land draufgehen kann, das er möchte.
Ach krass, also an dem Punkt habe ich gar nicht gedacht mit der Suchmaschinenoptimierung. Was mir noch aufgefallen ist, also aus Nutzersicht, es macht das Ganze auch noch größer, als es ist. Also weil es, man schaut sich so, boah, und denkt sich so, boah, krass, 30 Länder, irgendwie seid, ihr seid in allen Kontinenten vertreten, die es irgendwie gibt und so, und denken sich so, boah, heftig, irgendwie, das muss ja auch eine gute Seite sein, wenn es in so vielen Ländern vertreten ist. Weil so ein Aufbau von so einer multilingualen Seite auch echt Kosten hinter sich hat, also echt auch Aufwand, technisch, Manpower. Wie habt ihr das technisch gelöst? Ist da, hängt da einfach ein Joomla dahinter? Ist das eine eigene Plattform? Gibt es da irgendwo eine WordPress-Seite, die irgendwo wieder gehackt wird?
Also tatsächlich sind wir technisch sehr, also ich bin eigentlich sehr stolz auf unsere Architektur. Das ist alles tatsächlich handgebaut. Wir reden da von einer momentan noch Angular Web-App. Wir sind auch, glaube ich, einige der ersten überhaupt, die sich getraut haben, eine Web-App mit so unglaublich vielen Unterseiten zu machen. Weil Web-App und Suchmaschinenoptimierung haben sich lange Zeit eigentlich fast ausgeschlossen. Wir haben da sehr, sehr viel dran gedreht, damit das auch wirklich sehr, sehr gut geklappt hat. Und diese Web-App zieht sich ihre Daten von APIs, die wir gebaut haben. Das heißt, wir sind komplett API-getrieben. Wir haben inzwischen über 70 Microservices in 95% in Go geschrieben. Und die servieren tatsächlich alles an Content, an Dingen, die wir auf der Webseite haben, an diese Web-App. Und wenn die erstmal geladen ist, ist die auch sehr, sehr schön, fluffig, schnell. Und ist auch ganz nett, weil diese Web-App ist, können wir cross-kompilieren und damit auch wirklich unsere Android- und iOS-Apps erzeugen, was wir auch tun. Das heißt,
mit dem
Cordova-Framework. Genau, richtig. Das heißt, wir haben an der Stelle eine einzige App eigentlich, die wir über Buildflex nach iOS, nach Android und auch in Zap kompilieren und deployen können. Das ist so ein bisschen die Architektur dahinter. Und wie kommen wir auf die Internationalisierung zurück?
auch gut, wir können uns auch über, gut, ich habe mir auch verschiedene Talks von dir noch angeschaut und
ist,
so.
Ist spannend.
Ihr seid ja auch mit einer der größten, wie nennt man das? Testimonials quasi für Snowplow,
ja.
Snowplow, wo du auch irgendwie Vortrag drüber gehalten hast, kann man sich online anschauen, auch bei denen auf der Homepage, das ist irgendwie wichtig verlinkt und so. Das, was eure komplette Analytics, Data Analytics Plattform auch irgendwie ist, die quasi im Backend getrieben ist und die ganzen Daten aus der Datenbank zieht und so. Das würde ich jetzt mal weglassen, weil das, glaube ich, wird zu technisch. Was ich aber interessant finde, ist, ihr scrapt die ganzen Daten.
Richtig.
Ist das nicht extrem fehleranfällig auch, wenn irgendwie Netflix sich entscheidet, ach ja, das machen wir, versuchen jetzt mal Just Watch loszuwerden. Wir ändern jetzt irgendwie, wir schauen jedes Mal, dass sich die ID ändert, jeden Request verändern wir die ID von einem Diff oder so.
Das ist tatsächlich, es ist interessant. Das ist natürlich an der Stelle so ein bisschen für und wieder und natürlich auch ein absolutes Minenfeld, wenn man sich den ganzen Content anguckt, weil abgesehen von den ganzen VOD-Providern hat man natürlich auch noch die Content-Quellen an sich, also Movie-Poster und Descriptions, die da zusammengetragen sind, etc. Wenn man es ganz einfach zusammenfasst, es ist eine Symbiose, wo eigentlich jeder Teilnehmer was davon hat. Und das ist der Punkt, wir nehmen eigentlich niemandem was weg. Das ist der Grund, weswegen wir am Anfang relativ schnell losgelegt haben und gar nicht so groß gefragt haben, uns diese Content-Kataloge erstmal reinzuziehen, weil wir gesehen haben, dass ein großes Interesse im Grunde an allen ist, damit mitzuarbeiten, weil je mehr Fläche im Grunde jeder hat und je mehr Quellen, um neue Benutzer zu kriegen, desto glücklicher sind die Leute eigentlich. Also da muss man natürlich auch wieder ein bisschen unterscheiden. Es gibt so die Ankermieter, die an der Stelle eher zu verlieren haben. Das sind natürlich die ganz großen VOD-Provider. Es gibt natürlich noch eine ganze Ecke, einen Rattenschwanz von, wir haben, ich glaube, über 300 Provider momentan weltweit. die an der Stelle zu gewinnen haben. Die sind uns sowieso sehr, sehr wohlgesonnen. Aber wir arbeiten auch sehr mit den größten Providern inzwischen sehr, sehr erfolgreich zusammen. Und da darf man auch keine Illusionen sich machen. Die sind auch nicht überall groß. Also wenn man sich die großen Marken in Streaming so anschaut, dann wollen die auch immer noch dazu gewinnen in bestimmten Ländern. Und das ist tatsächlich das, wo wir Internationalisierung dafür benutzt haben, im Grunde sehr schnell uns in aller Welt auszubreiten und eben auch den Großen in bestimmten Ländern wieder dazu zu verhelfen, Nutzer zu bekommen. Das sind dann bestimmte Märkte, in denen sich relativ früh dann lokale Player einfach breit gemacht haben und wo die Großen bis heute keinen großen Fuß gefasst haben, wo wir auch sehr erfolgreich inzwischen mit allen zusammenarbeiten.
Auch offiziell jetzt.
Also auch offiziell.
Im Sinn von, ihr habt irgendwo einen Laptop laufen, der immer Netflix sich neu aufruft alle 5 Sekunden, so, sondern offiziell irgendwie mit auch APIs von denen, und ist das immer noch weiter in Discord?
Tatsächlich benutzen wir alle möglichen Arten und Weisen, uns den Content zu holen an dieser Stelle. Wir sind, versuchen an der Stelle immer so respektvoll wie möglich zu sein. Also man kann an der Stelle das ist tatsächlich uns einmal versehentlich passiert. Das war auch wirklich ein bisschen Impact hatten auf die Systeme von jemandem, wenn man dann an Page-Größen rumspielt und so weiter. Das haben wir dann relativ schnell gelassen und versuchen eigentlich uns immer über die offiziellen Wege, damit man auch keine Caches irgendwie frittiert und den ganzen Kram. Man weiß nie, was für Infrastruktur dahinter steht. Aber wir haben an der Stelle uns eigentlich noch gar keine Klage gehabt. Also es waren immer nur mal so ein paar tropische Sachen und so Fragen, wo bekommt er das her? Aber eigentlich waren gerade die Marketing-Leute relativ glücklich. Also wir hatten einen Provider, der sich in Australien mal hat delisten lassen, und das haben wir auch sofort gemacht. Also die haben gefragt, könnt ihr uns runternehmen? Die sind 6 Monate später pleite gegangen.
Also, wir können das hat nichts mit uns zu tun. Es kommt, wenn ich spekuliere, dass es an euch lag. Ja. Aber man merkt schon quasi auch diese, also es ist ein ganz wichtiger Mittel, also eure Core-Strategie, einfach auch die Internationalisierung, sich eben von dem Anfangsmarkt Deutschland schnell auch weiter zu verbreiten, verschiedenste Sprachen, verschiedenste Länder. Ja. Vermutlich auch, weil einfach es relativ einfach ist, den Content in verschiedenen Sprachen anzubieten.
Ja, also es ist einfach ein sehr internationales und internationalisiertes Thema. Wir reden da ja über Filme, die zum Schluss in fast allen Sprachen auch irgendwie lokalisiert worden sind. Das heißt, es macht an der Stelle auch wirklich sehr Sinn. Man hat einen sehr großen Überschnitt von Providern, die versuchen, in mehreren Ländern aktiv zu sein. Das heißt, die Szene an sich ist sowieso schon sehr international. Schön. Und ja, das heißt, Internationalisierung war von Anfang an im Grunde eine Kernstrategie, die wir an der Stelle gefahren haben. Und ja, da können wir auch gerne noch mal ein bisschen drüber reden.
Gerne.
Also,
von Anfang an heißt wirklich, das war mit, ihr habt sofort dann gestartet, verschiedene Sprachen, verschiedene Länder, die Architektur so aufzubauen. Richtig. Weil das ja normalerweise erst ein Step ist, den man später macht und sagt, okay, ich habe das vielleicht ein bisschen in meinem Markt, den ich kenne, jetzt vielleicht als deutsche Firma, genau. Okay, ich kenne Deutschland, ich weiß ein bisschen, wie die Deutschen ticken, ich habe hier vielleicht ein bisschen Netzwerk, wo ich mich auskenne. Und dann versucht man weiterzugehen, aber ihr habt gleich von Anfang an versucht, diese...
Ganz genau. Und das ist auch so ein bisschen die These, die ich so ein bisschen rausarbeiten wollte. Es gibt, ich denke mal, es gibt Firmen, es gibt eigentlich nur 2 Sorten von Firmen, die Internationalisierung als erstes machen und die Internationalisierung sehr, sehr spät machen. Mhm. Und es gibt eine ganze Menge an Gründen dafür, warum ich denke, dass das so ist. Und das ist, Internationalisierung ist nichts, was man einfach anflanschen kann. Das ist eine Sache, die muss man entweder sehr, sehr früh mitbedenken oder hinterher sehr, sehr viele Ressourcen aufwenden, um sie mitzunehmen. Und das fängt eigentlich schon sehr, sehr früh an. Wir eigentlich schon mit der Marke. Also wir haben in Deutschland zum Beispiel einen Mitbewerber, der heißt Wer streamt es? Werstream.es, haha. Auf jeden Fall... mit der Marke kannst du halt nicht in irgendeiner anderen, in irgendeinem anderen Land aufrocken. Damit hast du
den Dachmarkt vielleicht noch.
Genau, das ist dann schon so ziemlich das Limit. Da muss man irgendwie so den Weg gehen wie Schöller und seine Marke, weil dieses Ö niemand kennt, in jedem Land anders nennen, und dann hat man auch keine guten Wiedererkennungseffekte. Das heißt, da haben wir relativ früh gesagt, wir wollen sehr viel machen, wir wollen sehr viel erreichen. Und das war auch zum Schluss eine schöne Story, ein ziemlich großer Gamble. Wir haben uns sehr, sehr viel mit dem Namen auseinandergesetzt, weil wir eben auch wirklich viel mit diesem Produkt anfangen wollten und auch sehr, sehr eine Menge vorhatten. Und da sind viele Namen gefallen, aber es war alles immer so ein bisschen klein. Und irgendwann, das, was immer wieder kam, war da zum Schluss wirklich einfach Just Watch. Mhm. Weil es war das Größte, was man sich vorstellen kann. Es war nicht beschränkt auf Kino, auf Serien, auf Filme. Es war wirklich auch ein ziemlich mutiger Claim, mit dem man da rausgeht. Einfach Sachen gucken. Ja. Just Watch. Und das Problem war natürlich, das ist jetzt auch ein relativ generischer, relativ netter Name gewesen, der war natürlich besetzt. Das heißt, wir hatten dann so einen Domainsammler auch noch auf der justwatch.com. Und das ist halt auch die andere Sache. Nimmt man sich jetzt eine .de-Adresse oder nimmt man sich tatsächlich eine .com? Wenn man es tatsächlich ernst meint mit der Marke, sollte man sich dann nämlich tatsächlich überlegen. Und das war die Sache. Wir haben dann gesehen, okay, wir hatten einen niedrigen sechsstelligen Betrag an Cash am Anfang, um diese Firma zu starten. Und der Domainer wollte ein Zehntel davon mehr oder weniger haben, nur für diese Domain. Damit hatten wir noch nichts anderes. Wir haben uns das sehr, sehr überlegt, aber zum Schluss haben wir gesagt, okay, wir meinen das so ernst, wir sind uns so sicher, dass wir das schaffen, dass wir dieses Investment auch eingehen. Das heißt, wir haben uns diesen Namen dann tatsächlich einfach gekauft und da bin ich heute sehr, sehr froh drüber, weil davon ausgehend haben wir natürlich eine ganze Menge aufgebaut und diese Marke dann natürlich in sehr, sehr vielen Ländern jetzt auch relativ bekannt gemacht. Da gibt es auch noch ein paar schöne Storys dazu. Wenn man dann in Land kommt und plötzlich einen Termin hat und der Portier meint, oh, von Just Watch, ich benutze euch so mitten
oh, wie geil.
In so einem Skyscraper in den USA und du denkst so, okay, das ist cool. Das macht schon echt Spaß. Aber von einer Marke geht es im Grunde schon aus und dann muss man Internationalisierung im Grunde überall integrieren und vordenken. Das ist von den Content-Systemen über Internationalisierung, Lokalisierung. Das heißt, da muss man sich dann mit einer Web-App drum kümmern, dass nicht nirgendwo Text ist, sondern überall nur Translatables, die übersetzt werden müssen. Man muss sich darum kümmern, dass das Tracking an der Stelle komplett internationalisiert wird. Man muss im Grunde Land und Sprache, und das sollte man auch tatsächlich immer zusammen machen. Man sollte nie Sprache und Land getrennt betrachten, sondern immer mit Locales ausgehen, weil spätestens, wenn man dann mehrsprachige Länder wie Belgien oder die Schweiz betritt, dann wird schon sehr, sehr komplex. Das heißt, wenn man vorhat, tatsächlich ein bisschen größer zu werden, sollte man von Anfang an immer Locale-basiert arbeiten, also Sprache plus Land. Mhm. Sonst wird man an der Stelle nicht glücklich. Und das muss man tatsächlich überall durchziehen. Das kostet Arbeit. Das kostet relativ viel Arbeit. Ich würde sagen, das waren insgesamt 10-20% mehr Aufwand. Mhm. Und ich sage tatsächlich auch nicht, es ist richtig für alle. Das sind diese 10-20% mehr Aufwand mit allem, was ich heute weiß, sind natürlich auch Opportunitätskosten. Das heißt, im Zweifelsfall braucht man 10-20% länger und Time to Market ist gerade am Anfang sehr, sehr kritisch. Das heißt, das muss nicht die richtige Strategie für alle Leute sein. Wir haben gesagt, wir machen das und das war auch, wir haben an der Stelle relativ strategisch gesagt, okay, Internationalisierung selber bringt es natürlich nicht. Wir müssen dann schon mindestens 2 Länder starten, eigentlich eher 3. Und dann haben wir uns ausgewählt eben Deutschland, ganz klassisch, weil wir hier sind und die besten Kontakte hatten. Die USA als wichtigsten Markt weltweit, der aber auch schon unglaublich gut entwickelt war, wo es viele Mitbewerber gab, wo es mit die Technik und auch der Streaming-Markt am allerweitesten war. Und dann Brasilien. Mhm. Warum? Genau, so habe ich auch geguckt. Warum Brasilien? Und das war eigentlich gar kein so richtiger Grund, aber ich fand ihn eigentlich ganz gut. Brasilien, weil wir die Sprache alle nicht kannten und den Markt alle nicht kannten. Mhm. Und es war an der Stelle, und der Markt war frisch, der war unbesetzt von fast allem. Ich glaube, Netflix gab es da und ein paar andere. Aber wir haben gesagt, okay, es gibt an der Stelle noch keinen Katalog, noch keine Leute, die das alles zusammenfassen. Und wir haben keine Ahnung von diesem Markt. Und wenn wir es schaffen, in einem Markt zu launchen, in dem wir keine Ahnung haben, weder von der Sprache noch von der Kultur, dann können wir daraus extrapolieren, wie wir das in einem Estland keine Ahnung, überall weltweit schaffen. Und dann haben wir das auch tatsächlich gemacht. Das heißt, wir haben uns noch jemanden reingeholt, der Portugiesisch konnte und haben die Webseite halt zum Schluss dann in Deutschland, in USA und in Brasilien gelauncht. Das war auch sehr, sehr cool, weil Brasilien war mit der dankbarste Launch.
Wir hatten in den USA zwar TechCrunch, was ziemlich geil war, auf der TechCrunch-Frontpage schon auch mit zu sein und sehr viel Traffic gebracht hat. Aber zum Schluss, das, was am längsten gebrannt hat, war im Grunde Brasilien, weil die alle sehr dankbar waren, weil es überhaupt keine Alternative gab. Das heißt, wir sind da gelauncht und wurden unglaublich gefeiert. Und Brasilien ist bis heute eben im Grunde ein sehr, sehr starker Markt, den wir da haben, weil wir da eben so früh gelauncht sind. Und das war die Strategie, dass wir gesagt haben, es müssen schon mindestens 2 bis 3 Länder sein, um die Internationalisierung auch an der Stelle auszutesten. Sonst macht es keinen Sinn zu internationalisieren. Und haben den Rest dann nach und nach im Grunde mit reingetan.
Was würdest du sagen, was ist wichtiger bei meines Kultur und Sprache? Ist es wichtiger, einfach das Produkt in der Sprache anzubieten, was mir jetzt einfacher vorkommt, als das irgendwie kulturell anzupassen? Oder muss man das irgendwie jetzt, müsst ihr in Brasilien einfach anders aussehen, ein bisschen anders agieren, als ihr es irgendwie in einem Estland machen müsst, aufgrund der Kultur?
Tatsächlich ist es eine Frage, die wir uns schlichtweg noch nicht gestellt haben, weil sie wieder andere Baustellen aufreißen würde. Mhm. Das heißt, wir haben gesagt, okay, Streaming ist Streaming. Es gibt sicher eine ganze Menge Dinge, die sind sehr kultursensitiv. Was man auch sieht, ist, dass der Filmgeschmack ein bisschen unterschiedlich ist. Das ist klar, ein Fuck You Goethe zum Beispiel wird in den USA nicht in den Top 10 landen und Japaner stehen halt wirklich total auf Mangas. Das ist sehr, sehr, sehr Klischee, haben da auch ihre eigenen Serien. Aber zum Schluss ist Streaming. Das heißt, wir sind andersrum gegangen und haben gesagt, was ist, wenn wir unser Produkt erstmal allen hinwerfen, nehmen die es oder nehmen die es nicht, weil man muss natürlich, wenn man dann in den Markt wirklich sehr, sehr tief reingehen will und die letzten Prozent optimieren will, sich der Kultur natürlich auch anpassen. Das ist dieses Think Global, Act Local. Aber wir sind an dem Punkt schlichtweg auch noch gar nicht. Also man muss dann zum Schluss, das ist im Grunde, wenn man den Market Share überall schon erobert hat, dass man dann versucht, im Grunde sich noch besser anzupassen an das, was die Leute lokal tatsächlich beschäftigt. Und bis dahin haben wir noch sehr, sehr viel Wachstumspotenzial vor uns, bis wir uns mit diesen Themen auch beschäftigen können und sollten. Weil wenn man das zu früh macht, vergibt man noch viel, viel größere Chancen.
Seid ihr in China?
Nein.
Wollt ihr dahin? Oder gibt's, also wollen vermutlich ja, weil es ist ja dieser Markt, aber ist es auch, ist es möglich, da einzusteigen? Weil es ja, Internet-Companies in China haben es ja immer schwer.
Das ist, ist eine super schwierige Frage. Also, wenn es nach vielen von meinen Mitgründern geht, natürlich, sehr gerne und auch so schnell wie möglich. Es ist ein gigantischer Filmmarkt, es ist ein gigantischer Kinomarkt auch. Das heißt, prinzipiell ist es an der Spitze unserer Liste von dem, was wir eigentlich noch machen können und sollten. Es ist allerdings auch ein hochgradig schwieriger politischer und technischer Markt. Deswegen habe ich mich da bisher mit Händen und Füßen gegen gesträubt. Ich habe mit zu vielen Leuten tatsächlich an der Stelle geredet, die Engineering rund um die Great Firewall betrieben haben. Und das Technische ist an der Stelle noch gar nicht das Schlimmste. Also man muss sich dann an der Stelle erstmal noch mit dem Politischen auseinandersetzen. Und das ist auch wieder ein zweiseitiges Thema. Erstmal ist der Provider-Markt natürlich ein komplett anderer. Das heißt, man hat null Synergien. Dann wird lokalen Playern der Markt unglaublich schwer gemacht und das ist tatsächlich eine politische Entscheidung. Viele, inklusive Google, haben sich komplett von dem Markt zurückgezogen, weil zum Schluss kann man eigentlich nur agieren mit einem lokalen Player vor Ort und muss dann auch an der Stelle eigentlich davon ausgehen, dass alles abgezogen wird an Wissen, an Patenten. Das heißt, man muss sich selber schon eine ganze Ecke betrügen, um das wirklich zu wollen. Und letztendlich natürlich auch noch Content-Zensur. Also in China gibt es zwar auch so ein paar krasse Blockbuster und für, ich glaube, Avengers war da, wurden da einige Filme, einige Szenen tatsächlich nur für China gedreht. Also die haben das unglaublich gefeiert, die stehen auch auf die Sachen. Dafür wurde aber auch eine ganze Ecke Material aus dem Film rausgenommen. Das heißt, sämtliche Filme in Hollywood, die auf China zugeschnitten sind, sind im wahrsten Sinne des Wortes auf China zugeschnitten. Eine ganze Ecke an Material kann man aus den verschiedensten Gründen überhaupt nicht anzeigen. Und das sind sehr harte Strafen darauf, das überhaupt anzuzeigen. Das heißt, wenn man China möchte, muss man an der Stelle unglaublich viele Sachen, die rein komplett außerhalb der Sprache und außerhalb der Kultur liegen, betrachten. Für mich wäre es arbeitstechnisch, würde ich sagen, wäre es fast nochmal genauso viel Arbeit wie der Launch der gesamten Plattform. Und das ist es anteilig dann in meinen Augen nicht wert.
Einfach auch, weil du nicht sagen kannst, du rollst das für ein weiteres Land aus, sondern das so stark anpassen musst. Richtig. Und so stark auch. Ist die Plattform auch vorbereitet auf andere Schriftarten, zum Beispiel auch Arabischländer von rechts nach links und so. Also
ganz, ganz, ganz cool. Das ist tatsächlich die letzte Sache, die wir uns aber noch aufgespart haben, weil ich sag mal so, mit anderen Schrifttypen hat man schon genügend Probleme. Höhere Schriftarten, also wirklich höhere im Sinne von, ich brauche mehr Platz. In Japan waren schon ein bisschen schwierig und anspruchsvoll im Interface. Das meiste davon ist zum Glück durch UTF-8 heutzutage schon erschlagen. Also da habe ich noch schwierige Sachen in vorherigen Firmen gemacht. Wir haben von Anfang an kein System gehabt, das nicht UTF-8 sprach. Das heißt, es ging doch relativ einfach auszurollen, auch Russisch und Japanisch. Wir hatten dann aber auch ein paar Überraschungen. Also bei Japanisch war es dann zum Beispiel, dann haben wir die URLs in Japanisch gelöst und alle unsere Systeme konnten das auch. Aber ich hatte ja schon ein bisschen erzählt, für Suchmaschinenmarketing haben wir ein sehr, sehr komplexes Setup und haben da wegen unserer Web-App auf Pre-Rendering setzen müssen. Und der Service, der das für uns gemacht hat, konnte mit diesen UTF-8 URLs nicht umgehen. Das heißt, wir haben erst nach dem Launch gesehen, dass die überhaupt gar nicht vernünftig in den Suchmaschinen gelandet sind. Mhm. Solche Überraschungen hat man dann schon. Und um auf deine Frage tatsächlich zurückzukommen, nein, wir haben uns alles an RTL, also Right to Left, im Grunde gespart, weil man dafür zum Schluss auch wieder das gesamte Interface überdenken muss, aus UX-Sicht eigentlich fast neu konzipieren. Man muss sich sehr, sehr stark Gedanken machen, alle Elemente im Grunde für unsere Sinne falsch rum aufzuhängen. Mhm. Von daher haben wir absichtlich an der Stelle relativ hart gesagt, okay, es gibt an der Stelle die arabischen Märkte, es gibt Israel und die sind an der Stelle für uns erstmal opportunistisch nicht groß genug, dass wir diesen Aufwand rechtfertigen. Mhm. Also haben wir es einfach gelassen.
Ja, verstehe ich. RTL ist ja der Wahnsinn, weil man das wieder anpassen muss. So, jetzt hatte ich gerade eine Frage im Kopf, die jetzt... Okay, mache ich inzwischen Dinge. Das wäre eine von wie schaut ein typischer Tagesablauf von dir aus? Also aus, wenn du nicht gerade in der Firma sitzt und Podcast-Interview gibst.
Ich glaube, dass das Typischste für mich ist, dass ich eigentlich keinen typischen Tagesablauf habe.
Okay.
Also ich habe mir meine Tage, ich würde sagen, sogar halb absichtlich so gestaltet, dass sie alle sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Also meine Montage sind zum Beispiel sehr, sehr meetinglastig, wo ich mit allen Leuten rede, wo es im Grunde darum geht, neue Dinge anzupacken, auch wirklich zu hören, wie jeder Einzelne gerade klarkommt, sowohl persönlich als auch auf eben den beruflichen Themen. Und Mittwochs, Donnerstags zum Beispiel habe ich relativ große Blöcke von freier Zeit, um zum Beispiel mit dir im Podcast zu setzen oder auch wirklich mir über Systemarchitektur Gedanken zu machen. Allgemein würde ich sagen, es gibt Leute, die sind sehr gut in strukturiertem Denken. Ich bin sehr gut in unstrukturiertem Denken und habe zum Glück ein paar andere Gründe, die sehr gut mit Struktur klarkommen. Ich funktioniere am besten in einem sehr kreativen Modus. Ich brauche tatsächlich an der Stelle auch andere, um mir an der Stelle wieder diesen Rhythmus reinzugeben und auch ein bisschen konkreter zu werden, was Deadlines und so angeht, damit ich nicht wieder aus Dingen Rembrandt mache. Aber dafür bin ich halt sehr, sehr gut da drin, innovative und sehr, sehr große Lösungen zu finden und im Grunde im Hintergrund wieder die Systeme zu connecten. Das heißt, das ist meine Stärke und die kann ich gut ausspielen mit anderen Leuten, die sehr strukturiert sind. Von daher tatsächlich an dieser Stelle gar kein typischer Tagesablauf. Ich habe, glaube ich, keinen einzigen typischen Tag an der Stelle. Und es kommt halt natürlich auch eine Menge rein. Aber ich habe dann irgendwann mal was ganz, ganz Tolles gelesen, was mich da bestärkt hat von Steve Jobs. Mhm. Und das ist, hat im Grunde gesagt, ich bin am besten, wenn 50% von meiner Zeit nicht verplant ist. Weil mir das die Zeit gibt, zu denken, zu planen, zu Leuten hingehen und mit ihnen zu reden, mit denen ich reden möchte, rumzugehen und zum Schluss vor der Firma zu sein, 3 Monate vor der Firma zu sein, vor dem, was aktuell passiert, weil man kann eine Firma nicht von hinten führen, man muss sie von vorne führen. Und das ist das, was mir geholfen hat, damit auch so ein bisschen abzuschließen, dass ich gesagt habe, okay, 50% von meinem Kalender ist nicht verplant und teilweise auch in sehr großen Blöcken nicht verplant, wo ich wirklich sage, das ist ein Deep Work Block und da will ich an der Stelle absichtlich kein Meeting reinlegen, weil ich da tue, was ich will oder auch was ich muss. Da gibt's immer mal wieder Sachen. Manchmal ist es Finanzen, Strategie, Beratung, Systemarchitektur, Recruiting oder tatsächlich auch einfach mal in der Küche stehen mit ein, zwei Leuten, die nur so peripher mit mir zu tun haben, aber da Sachen aufzuschnappen, die, die wichtig sind, Stimmungen, die wichtig sind, Entwicklungen in der gesamten Landschaft, die, die wichtig sind. Und von daher genieße ich es auch an der Stelle und finde ich es inzwischen auch immer, immer besser, dass mein Tagesablauf nicht typisch ist.
Nicht so typisch, irgendwie morgen Routine bis abends irgendwie dann ins Bett gehen. Du sagst auch gerade eben, mit anderen Leuten zu stehen. Ihr seid mit, also letzte Zahl, die ich gefunden habe, ihr seid 40 Leute mittlerweile. Ist das schon weiter gewachsen? Oder?
Ich würde sagen, wir sind ja knapp 40 Leute
momentan. Genau, zwei Büros auch, Hauptbüro in Berlin und dann nochmal eines in Los Angeles, vermutlich, weil da die Hollywood-Studios sind und
ganz ihr
da
genau
die Connection braucht. Richtig. Oder haben wollt, habt.
Ja.
Wie viele Leute arbeiten bei euch oder quasi mit dir im Tech-Team davon, von diesen 40?
Ja, wir haben das auch ein bisschen opportunistisch aufgeteilt, so wie das halt gerade Sinn gemacht hat in dem Moment. Ich würde sagen, wir sind in der reinen Technologie so um die 12, 13 Leute. Haben ein paar Teams für Infrastruktur, für Produkt-Content. Das ist der Bereich im Grunde rund um die App. Auch nochmal einen relativ großen Teil für AdTech, eben diese Werbesysteme und Kampagnentechnologie, also tatsächlich wie wir unsere Werbekampagne, diese Trailer-Kampagne hinterher auch fahren und aufsetzen. Da ist sehr, sehr viel Automatisierung drin. Und wir sind jetzt gerade dabei, das alles so ein bisschen auszubauen, weil wir unser Produkt nochmal ein bisschen verstärken und unterfüttern wollen und im Sommer mit einem ganz neuen Produkt nochmal für Endkonsumenten rauskommen wollen, was sich eigentlich perfekt mit unserer Plattform ergänzen wird. Das heißt, so langsam sind wir auch wieder dabei, gute Leute einzustellen und ein bisschen weiter zu wachsen. Und das ist momentan so ein bisschen der Plan. Wir haben ein großer Teil ist bei uns Kampagnen. Das heißt, das ist eben das klassische Agenturgeschäft, wirklich diese Trailer-Kampagne auch durchzuführen und ansonsten das, was man in der Firma halt so hat, alles Mögliche, so ein bisschen
was anfällt.
Genau.
Was gerade irgendwie abraucht.
Genau. Oder
hoffentlich nicht. Du hast gesagt auch, also kam es auch schon mehrmals raus, dass euer Hauptgründer hat sich euch ganz bewusst auch rausgesucht. Aber ihr seid, also ganz ungewöhnlich, was man so ausdrücklich, ihr seid 6 Leute, die diese Firma als Gründer gegründet haben. Mhm. Wie, weil wir auch gerade schon ein bisschen das Zwischenmenschliche hatten, wie läuft das ab? Also gibt es dann doch auch irgendwie einen, der den Hut aufhabt? Seid ihr da alle irgendwie gleichberechtigt, wirklich irgendwie vernetzt und irgendwie es müssen immer 5 von 6 Leute die Hand heben, damit irgendwas durchgesetzt wird? Wie läuft das zwischenmenschlich bei so vielen Leuten, die das da der Angestellte oder halt?
Das ist tatsächlich eine sehr schöne Frage. Also viele Kapitalgeber sind da, also gerade in der ganz frühen Zeit, sind da meistens auch skeptisch und sagen, okay, optimal sind meistens so 2 Gründer. Einer ist oft ein bisschen wenig und alles über 3 ist dann sowieso schon suspekt, weil die einigen sich ja sowieso nie. Ich sag immer, ich glaube, das Problem hinter so vielen Gründern, wenn es nicht funktioniert, ist, dass fast alle diese Konstellationen so typische Buddy-Konstellationen sind. Das sind dann meistens irgendwie 3, 4 BWLer, die sich im Studium kennengelernt haben oder 3, 4 Techies, die sich im Studium kennengelernt haben. Und dann hast du halt lauter Techies oder lauter BWLer. Und ich sag immer, wir sind nicht die Kelly Family, wir sind die Backstreet Boys. Wir sind eine Casting-Band. Bei uns ist für jeden Geschmack einer genau dabei, und wir ergänzen uns halt perfekt. Und das ist wirklich das, wie wir gestartet sind. Unser Hauptgründer hat sich wirklich über ein Jahr Zeit genommen, sich strategisch alle wichtigen Leute rauszusuchen. Und das hat sich zum Schluss dann auch wirklich, glaube ich, sehr bezahlt gemacht, weil er hat sich zum Schluss Leute rausgesucht, die auf 2 Ebenen funktionieren. Auf der einen Seite, die wirklich noch Lust haben, wirklich in den Schützengräben zu tackern und wirklich auch selber Technik zu bauen und im Zweifelsfall selber hinzugehen, aber gleichzeitig auch Leute, die sich einfach schon eine Abteilung aufgebaut haben, die bewiesen haben, dass sie zum Schluss ein Team führen und das Ding wieder skalieren können. Das heißt, es war zum Schluss im Grunde eine Wette darauf, relativ schnell durchskalieren zu können, ohne dass man sich dann zum kritischen Zeitpunkt wieder neue Leute ins Boot holen muss, denen man im Zweifelsfall nicht so stark vertraut. Und das habe ich so auch unglaublich selten gesehen bei anderen Firmen, eigentlich fast nie. Im Nachhinein frage ich mich, warum, weil es unglaublich gut klappt. Man muss dazu sagen, unser Hauptgründer David hat sehr, sehr viel Zeit darauf verwendet, gerade am Anfang uns wirklich alle in ein Boot zu bekommen. Wir sind zusammen, haben ein Wochenende verbracht, wir haben uns wirklich relativ viel erzählt von den Sachen, die wir vorhatten und nicht nur technisch, sondern wirklich auch, was für eine Art von Firma wollten wir führen, was sind die Sachen, die uns wichtig sind? Was sind die Werte, mit denen wir diese Firma wirklich groß machen wollen, bevor wir die erste Zeile Code geschrieben oder den ersten Kunden angegangen sind? Und das hat sich zum Schluss, glaube ich, sehr bezahlt gemacht, weil zuerst war das Vertrauen da und Vertrauen wird komplett unterschätzt. Also zum Schluss hat man Prozesse, Compliance und Management. Wenn irgendwas nicht klappt, kommt mehr Prozesse und mehr Compliance und mehr Management. Und zum Schluss hat man ein politisches Klima, wo keiner wirklich mehr Bock drauf hat. Und das ist alles eigentlich zum Schluss, wenn du mich fragst, ein Mangel an Vertrauen. Und dieses Vertrauen lässt sich durch nichts ersetzen, außer durch Vertrauen. Und wenn man dieses Vertrauen am Anfang herstellt, kriegt man diesen Klassiker eigentlich gar nicht da rein, dass zum Schluss dann IT meistens schlecht wegkommt, weil die kriegen nichts geschafft. Und ist wieder der gleiche, ja, ihr ändert da und die Requirements. Und
das ist eigentlich immer nur ein Hin- und Herschieben
von genau, Problemen. Genau, das Hin- und Herschieben von Problemen, statt gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten. Und das ist genau die Sache gewesen, weswegen ich dann auch wirklich jetzt mal sagen kann, bei wichtigen Sachen, nein, wir müssen diese Migration jetzt durchziehen. Die hat keinen Nutzen, außer dass wir jetzt auf eine neue Technologieplattform gehen, die uns wieder die Möglichkeit bietet, das und das und das Produktfeature daran zu hängen und gleichzeitig auch wieder Entwickler anzuziehen, weil keiner hat mehr Bock mit Angular JS 1 zu arbeiten. Das sind so Sachen, die kann man dann eigentlich erst machen, wenn so Vertrauen herrscht. Ansonsten muss man die immer versuchen, irgendwie durchzunavigieren und jeder betrügt sich im Grunde gegenseitig. Von daher bin ich sehr, sehr froh über diese Konstellation. Und ich sag mal so, wir hatten 2017 aus vielen verschiedenen Gründen, weil wir den Space nicht komplett durchschaut hatten, was tatsächlich hinter den Szenen noch abgeht im Filmmarketing, eine schwere Zeit. Und haben an der Stelle, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich gelitten und mussten zum Schluss auch einen kleinen Teil Personal abbauen und ziemlich die Arschbacken zusammenkneifen. Aber mit dem, was wir erlebt haben, ich glaube, jedes andere Gründerteam hätte es zerrissen, dieser Größe. Und wir sind immer noch dabei, wir sind immer noch alle dabei. Wir haben sogar teilweise auch noch Elternzeit gemacht zwischendrin. Und es hat trotzdem weiter funktioniert. Das ist genau die Sache. Ich bin zum Schluss jetzt sehr, sehr dankbar darüber, eben ein unglaublich diverses Team zu haben, wo ich weiß, meine Schwächen werden von jemand anders in dieser Runde gecovert. Ich bin unglaublich schlecht darin, irgendwie Deadlines zu machen und Sachen durchzupushen und zu sagen, jetzt machen wir die Sachen einfach mal. Ich bin halt gut darin, Lösungen zu finden. Und das sind andere dann teilweise auch wieder nicht. Das heißt, wir setzen uns an der Stelle schon sehr, sehr gut zusammen und das macht Spaß.
Cool. Okay, das war so ein bisschen auch, weil das ist echt ungewöhnlich, dass so viele Menschen sind irgendwie auch. Kanntet ihr euch davor? Weil ihr meine zusammengecastet? Also hattet ihr davor schon irgendwelche Bezug dann? Oder war das wirklich so ein nach Resume in Anführungszeichen rausgesucht, die Person würde sehr gut dazu passen und dann hat man sich persönlich kennengelernt und geschaut, ob es auf menschlichen Ebene geht?
Muss man ein bisschen auseinander dividieren, weil ein größerer Teil der Runde ist tatsächlich von Kauf da. Das waren dann auch die Leute, von denen sich die meisten dann auch im Zweifelsfall kannten. Auch nicht alle untereinander so gut, schon halt in der gleichen Firma gearbeitet. Inke und ich sind aus anderen Firmen dazugekommen. Das war auch, glaube ich, sowieso nochmal relativ gut, diese Diversifizierung da auch drin zu haben. Das hat dementsprechend auch jeweils immer noch ein bisschen länger gedauert, dieses Vertrauen dann weiter aufzubauen. Inke hat natürlich an der Stelle einen großen Teil gerade am Anfang wirklich reingelegt, weil sie Chefin von Moviepilot war, einem der größten deutschen Filmportale, was uns natürlich dann gerade in Deutschland ein großes Vorschussvertrauen bei den ganzen Werbekunden im Grunde gegeben hat. Das heißt, sie hat uns ihre Kontaktbörse aufgemacht und wir konnten zu den ganzen großen Filmstudios in Deutschland einfach mal hingehen und sagen, wollt ihr eine Testkampagne machen? Und alle so, ja, weil Inke auch einfach mal eine total großartige Persönlichkeit und so ein Sonnenschein ist. Und wenn das Produkt dazu einfach noch gut ist, dann kriegt man sehr, sehr schnell einfach einen Vorschuss Vertrauen. Und bei mir war es so, ich war auch aus einer anderen Firma und das ging auch letztendlich dann über Kontakte. Das soll heißen, wir kannten uns zu großen Teilen auch nicht. Und was auch ganz lustig ist, ich glaube, wir hätten uns jeweils gegenseitig im richtigen Leben vermutlich nicht als Freunde ausgesucht, um es mal so zu sagen. Es war von Anfang an erstmal schon so eine professionelle Bindung, aber es ist sehr, sehr stark gewachsen in dieser Zeit, was ich auch total toll finde, weil normalerweise sucht man sich Leute, die einem sehr ähnlich sind Und ich glaube, unser Kapital ist tatsächlich, dass wir uns alle sehr unähnlich sind. Also wir haben unser CFO, COO Michael, ist ein Mensch, der kann tackern. Das ist unglaublich. Der kommt als Erster, geht als Letzter und macht mit persönlichem Einsatz Dinge, wo ich sage, wow. Und dann wirklich internationale Firmen aufsetzen und Sachen, das ist irre. Und ich bin an der Stelle eher so derjenige, der dann Systemarchitektur auch einfach mal unter der Dusche entwickelt und der freie Zeit im Sinne von ungeplanter Zeit braucht, um wirklich ein paar Sachen unglaublich High-Level zu durchdenken. Das heißt, wir sind am Anfang auch noch ein bisschen aneinander geraten von unserer Arbeitsstruktur, von wie wir ticken an der Stelle. Aber wir haben jeweils die Qualitäten des anderen einfach, glaube ich, schätzen gelernt. Und das war das Lustige. Wir haben uns relativ früh zusammengesetzt und Feedbacks gemacht. Das war auch so eine Sache. Wir waren von Anfang an sehr ehrlich zueinander, auch an der Stelle gezwungenermaßen, weil unser Hauptgründer uns ein bisschen dazu gezwungen hat. Das heißt, wir haben uns auf dem Level kennengelernt und uns sehr, sehr ehrlich Feedback gegeben. Das war schon fast ein bisschen schmerzhaft. Aber es war toll, weil es uns die Gelegenheit gegeben hat, uns unglaublich tief zu entwickeln. Und zum Schluss kam daher dann auch, bei mir ist es dann irgendwann wie Schuppen aus den Haaren gefallen, dass oft die Schwächen, die ich am anderen kritisiert habe, gleichzeitig auch teilweise Stärken waren. Und das war dann genau die Sachen, also Micha und ich sind zum Beispiel eher die Skeptiker. Wir waren dann diejenigen, die an Sachen gesagt haben, Vorsicht und eher gebremst haben. Und das war dann so ein bisschen die Kritik so von wegen, ja, mach doch das hier, wir müssen vorwärts und den ganzen Kram. Aber zum Schluss willst du, wenn du mit dem Schlitten mit 180 unterwegs bist, auch nicht aus der Kurve rausfliegen, weil ansonsten fällst du einen Hang runter und bist an der Stelle tot. Das willst du natürlich an der Stelle auch vermeiden. Das heißt, wir haben wirklich gelernt, die Schwächen und Stärken in dieser Runde relativ gut gegenseitig zu covern und auch jetzt einfach zu sehen, wo holt man sich Hilfe? Wenn ich, keine Ahnung, wenn ich einen Vortrag mache oder die Roadmap verkünde, dann gehe ich zu David hin, weil ich habe tausende Ideen und ich weiß, der schmeißt sie mir alle dagegen, guckt mich so ein bisschen grummelig an und da kommen hinterher irgendwie, mach doch mal deine 6 Punkte und wie wär's denn mit dem und dem und dem? Und dann habe ich einen Aufhänger und innerhalb von 10 Minuten habe ich die Sachen dann da rum und merke, okay, er kann Sachen fokussieren, er kann Sachen rausschmeißen, er kann Storys aufs Wesentliche bringen. Das ist ein unglaublich großes Talent, das ich nicht habe und das hole ich mir dann an der Stelle. Das ist ganz cool.
Wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen würden, wo bist du da und wo ist Just Watch da?
Wo bin ich da?
Also vielleicht persönlich auch, oder bist du da auch mal in Los Angeles und bist da im Büro oder wie auch, also einfach nur so, was stellst du dir vor, was in einem Jahr passiert?
Also ich glaube, das ist schon relativ, relativ zusammenhängend an der Stelle. Tatsächlich haben wir mit Just Watch jetzt gerade nochmal eine relativ große Wette aufgegangen. Wette aufgegangen, das macht keinen Sinn.
Eingegangen,
richtig, ja. Danke. Und bauen jetzt gerade nochmal ein Produkt, von dem wir, ich glaube, das erste Mal keine Ahnung haben, ob es funktionieren wird. Das heißt, bei allem, was wir vorher gemacht haben, waren wir uns relativ sicher, weil es auf bestimmte Art und Weise einfach schon bewiesen war. Also man denkt so, okay, es ist ein Risiko, ein Startup zu gründen, ein relativ großes. Aber zum Schluss ist unser Hauptgründer David auch jemand, der eigentlich Risiko scheut, was untypisch für einen CEO ist. Aber eigentlich haben wir die ganze Zeit nur Dinge gebaut, von denen wir uns sehr sicher waren, dass sie funktionieren. Und wir bauen jetzt gerade eine neue Sache, von der wir uns noch gar nicht so sicher sind, ob sie funktionieren wird, von der wir relativ große Hoffnung haben. Und ich denke mal, das wird jetzt auch fast ein Jahr dauern, bis wir 100%ig wissen, ob diese Wette noch geklappt hat. Also wir wollen im Sommer live gehen mit unserem neuen Produkt und dann bis Ende des Jahres im Grunde schauen, wie das klappt. Und je nachdem, ob und wie stark das klappen wird, wird sich, denke ich mal, die Flugbahn sehr, sehr stark unterscheiden. Von daher kann ich es an dieser Stelle noch nicht sagen. Von daher wünsche ich mir natürlich, dass das jetzt alles klappt. Und ich denke mal, ich sehe mich auf jeden Fall in einem Jahr weiter als CTO bei Just Watch, weil es mir einfach auch unglaublich Spaß macht. Mir macht Spaß, Architektur zu bauen. Mir macht Spaß, mit richtig guten Leuten zusammenzuarbeiten, Leute zu entwickeln, Leute wirklich dahin zu bringen, dass sie ihr Bestes geben können und zum Schluss auch sagen können, wow, da bin ich echt stolz drauf. Es ist eine Aufgabe, die mir echt Spaß macht. Und deswegen, ja, für mich persönlich,
wie es im Sommer weitergeht, ja.
Eben, passt schon.
wenn man jetzt sagt, okay, auch von deinem Enthusiasmus, man möchte dich auch mal persönlich kennenlernen, wie du auch gerade meintest, ihr sucht auch gerade für den Aufbau des Mannes, ihr sucht auch Leute.
Klar.
Wieder, genau. Also immer, eigentlich alle in der IT-Branche suchen immer irgendwie Leute. Genau. Wo wendet man sich da am besten bei euch einfach hin? Am liebsten an dich persönlich, weil du die eh persönlich screenen möchtest, musst?
Oder also tatsächlich.
Habt ihr eine Jobs-Ad?
Wir haben eine talent@justwatch.com, da kann man sich jederzeit melden. Aber auch tatsächlich gerne bei mir persönlich. Also ich habe so eine Policy, dass alle, die sich auf LinkedIn mit einem Text, der irgendwie sinnvoll ist, bei mir melden, dass ich die annähere und mit denen rede, was zum Schluss unglaublich weniger sind. Also ich kriege pro Tag irgendwie 6-7 LinkedIn-Anfragen, von denen 90% einfach nichts reinschreiben. Denke ich auch immer so. Macht eure Hausaufgaben mal ein bisschen, dann kriegt ihr das hin. Und ansonsten find ich es immer super, wenn Leute sich direkt mit sowas beschäftigen. Ich fand es auch ziemlich cool, dass du gerade so am Anfang von der Laufbahn das so ein bisschen nimmst als Möglichkeit, mit Leuten aus der Industrie einfach zu quatschen, die ein paar Jahre Erfahrung haben. Ich finde das total faszinierend. Das finde ich eine total tolle Idee. Und ansonsten, genau, wendet euch direkt an mich, wir haben eine Talentpage, also wenn du nach Talent Just Watch suchst, siehst du da, was wir für Stellen offen haben. Go suchen wir eigentlich immer, also ja.
Wenn da irgendwie Entwickler zuhören,
genau.
Sagen, habt ihr auch Möglichkeit für Werkstudenten Internship oder bietet sich bei euch nur die Möglichkeit Vollzeit an?
Auf jeden Fall, also wir haben eine ganze Menge Einstiegschancen, wir bilden Leute, also nicht klassische Ausbildung, aber wir haben es uns im Grunde gerade auf die Fahnen geschrieben, auch jungen Talenten eine Chance zu geben und zu sagen, okay, kommt her, wir gucken nicht auf euren Lebenslauf, wir wollen wissen, was ihr erreichen könnt, was ihr erreichen wollt, und dann arbeiten wir mit euch zusammen, und eine Chance kriegt eigentlich fast jeder.
Cool. Ich glaube, damit lassen wir als Schlussquote einfach dann eine Chance geben. Finde ich super schönen Abschluss. Also vielen, vielen Dank für das Interview. Wenn man dich irgendwie persönlich erreichen will, einfach beste Plattform vermutlich einfach LinkedIn. Klar. Da dich suchen, werde ich auch sonst in den Shownotes verlinken. Also falls ihr das irgendwie sucht, einfach in diesen Shownotes unter eurem Podcast-Player irgendwie nachschauen. Da werden wir auch ein paar Sachen, die wir angesprochen haben, werde ich da als Links mit reinpacken, dass man das irgendwie das Ganze findet. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall super erfolgreiches Jahr, und ich hoffe, ich höre dich in einem Jahr wieder und höre, wie euer Produkt gelaufen ist.
Ich freue mich drauf. Danke Simon für deine Zeit und bis bald.
Also ich hoffe, euch hat das Interview auch so gut gefallen, wie mir es Spaß gemacht hat, das mit Dominik aufzunehmen. Also echt ein super cooler Typ, dass auch da die Zeit sich so lange Zeit genommen hat für mich. Es ist ein bisschen was rausgeflogen nochmal, aber am Ende haben wir wirklich fast 2 Stunden geredet, danach oder vor vom Interview nochmal. Das kann ich sehr empfehlen, da auch ihn zu kontaktieren, wenn ihr da irgendwie Interesse habt, mal ihn persönlich kennenzulernen. Eine sehr angenehme Persönlichkeit. Und was mir jetzt noch zu sagen bleibt, natürlich am Ende: abonniert den Podcast, hilft euch, dass ihr den Podcast sofort bekommt, wenn eine neue Episode rauskommt. Könnt ihr in Spotify machen, könnt ihr iTunes machen, sonst einfach digitalegünder.de/abo, werdet ihr direkt auf Spotify oder iTunes, je nachdem auf welchem Gerät ihr seid, weitergeleitet. Wenn euch der Podcast gefallen hat und diese Episode im Speziellen, macht doch einfach kurz einen Screenshot, packt ihn in eine Instagram-Story, Facebook, WhatsApp-Story irgendwie, hilft dem Podcast weiter zu wachsen, mehr Leute zu erreichen, und damit können noch mehr Leute von Wissen der Gäste profitieren.